Human Work Podcast Psyche und Wirtschaft im Dialog mit
Markus Eckert, Unternehmensberater und langjährige Führungskraft in internationalen Unternehmen und
Silvia Kessler-Eckert, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Arbeitsleben und Psyche.
In der Human Work Podcast Reihe unterhalten wir uns über relevante Themen aus dem Spannungsfeld psychische Gesundheit und unternehmerischer Erfolg. Willkommen beim Human Work Podcast. Unser heutiges Thema: toxische Führung. Ein unterbewertetes Problem.
Toxische Beziehung ist ein Begriff, der Einzug gehalten hat, auch in die Populärliteratur. Man weiß, was damit gemeint ist. In einer Beziehung gibt es eine Dynamik, die zumindest eine Person beschädigt, die Leid verursacht und zu psychischen Leidenszuständen führen kann. Jetzt gibt es auch das Thema der toxischen Führung, das immer wieder auftaucht.
Toxische Führung ist ein Begriff, der auch sehr stark im Kontext zu New Work genannt wird. Und wir wenden uns heute diesem Thema zu, auch weil wir zwei Studien von Universitäten dazu gefunden haben, die sehr gut passen. Und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, wie ist der Effekt von toxischer Führung, was kann man machen, wie sind die Auswirkungen. Das heißt, wir haben auch aus der Ecke den Connect zu unserem letzten Thema, wo es ja um die menschliche Organisation gegangen ist. Und der Führungs- und der kulturelle Aspekt hängen natürlich sehr eng zusammen. Das heißt, unser heutiges Thema, toxische Führung.
Jetzt stellt sich natürlich zuerst einmal die Frage, was ist eine toxische Führung? Wenn wir noch kurz zur toxischen Beziehung schauen, zur toxischen Paarbeziehung, dann ist ein häufig beobachtetes Kriterium, dass man es lange nicht bemerkt. Ja. Das sehe ich in Therapien oft. Betroffene Partner brauchen oft wirklich eine Zeit, bis sie verstehen, dass diese Art von Beziehung ihnen schadet. Jetzt ist natürlich eine Frage, und ich sehe das auch bei Personen, die einem toxischen Führungsverhalten ausgesetzt sind, dass die das oft nicht sofort verstehen. Ich sehe da Klienten, die an sich selber mal zweifeln, die vielleicht bemerken, dass das Klima schlecht ist, aber das zuerst einmal nicht mit dem Führungsverhalten der vorgesetzten Person in Verbindung bringen. Markus, woran erkennt man denn, wenn eine Führungsperson toxisch agiert?
Im Endeffekt, glaube ich, kann man mit der Auswirkung, mit dem Symptom auch starten, weil es am Ende des Tages Führung ist, das Mitarbeitende nicht aufbaut, sondern zerstört oder vielleicht auch psychisch krank macht. Hier kann man wahrscheinlich unterschiedliche Phänomene beobachten, wie sich das äußert. Ich denke, und das kommt auch in Studien raus, dass sozusagen mehrere Elemente zusammenspielen können in der Zusammenarbeit, insbesondere in der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Was kann man hier zum Beispiel sehen? Dinge wie Gespräche belauschen, Privates unterbinden, Mitarbeitergespräche stoppen, Kontrolle von Arbeitsschritten, mangelndes Vertrauen, aber auch so Dinge wie Erfolge anderer sozusagen einsacken, einheimsen oder über die Hierarchie führen, aber nicht über die Beziehung. Das sind alles Indikatoren, wo sich eine toxische Beziehung äußern kann, verschiedenste Symptome, und ich denke, es gibt auch mehrere andere Punkte, die sehr stark in Richtung psychische Erkrankungen gehen, wie etwa Narzissmus.
Wo dann einfach die Persönlichkeit der Führungsperson auch eine maßgebliche Rolle spielt, was das Agieren betrifft.
Genau, und darum, es gibt unterschiedlichste Ausprägungsformen, wie sich eine toxische Beziehung und konsequenterweise eine toxische Führungskultur äußern kann. Und ja, das sind so die typischen Ausprägungsformen.
Also man kann jetzt nicht sagen, das ist eine toxische Führungspersönlichkeit, sondern es gibt verschiedenste Formen. Manche zeigen sich deutlicher und manche zeigen sich vielleicht auch nicht so deutlich.
Genau, also was ich zum Beispiel relativ deutlich zeigen kann, ist sozusagen die eindeutige Erfolgsorientierung auf Kosten alles anderen, ja, auf Kosten der Gesundheit, wo es nur um zum Beispiel finanzielle Ziele geht oder Zielgrößen geht. Es geht darum, was auch leicht erkennbar ist, ist, wenn ein Angstregime herrscht, ja, dass man über die Hierarchie Teams oder Mitarbeitenden Angst macht, das sind eindeutige Signale. Andere sind schon vielleicht möglicherweise ein bisschen diffiziler oder differenzierter ausgeprägt. wichtig ist der Endeffekt, ja, dass man hier eine Beziehung hat, die nicht aufbaut, sondern zerstört.
Du hast den Narzissmus kurz erwähnt. Das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, dem wir auch in meinem eigenen Podcast widmen möchten. Daher nur kurz erwähnt. Da geht's natürlich dann sehr viel um Positionenkämpfe, um das eigene Ego, um die eigene Position abzusichern oder auszubauen und dann auch nicht mehr um die Sache.
Genau, also es kann, und wenn man hier einige Jahre in Unternehmen tätig ist, sieht man ja, speziell wenn verschiedene narzisstisch ausgeprägte Personen aufeinander prallen, kann das natürlich sehr viel bewirken, sehr viel an negativer Energie, nicht nur für die beiden Personen, sondern auch natürlich für alle anderen, die damit zu tun haben.
Auf die Psyche der betroffenen Mitarbeiterinnen kann das natürlich massive Auswirkungen haben, aber auch für das Unternehmen.
Genau, und da können wir vielleicht die erste Studie einmal nennen. Die Studie wurde durchgeführt im Jahr 2020 an der Universität Bielefeld und hat sich eben konkret mit dem Effekt und der Auswirkung toxischer Führung, toxischer Kultur auseinandergesetzt. Und da war ein Punkt spannend beim Durchlesen, dass an sich circa ein Fünftel der Befragten in der Studie, in der Auswertung sagen, dass sie eine direkte Vorgesetzte, einen direkten Vorgesetzten haben, wo es eine sehr negative Zusammenarbeit gibt. Also so ungefähr 20%, in anderen Studien sind es ein bisschen weniger. Aber da kann man sagen, jede fünfte, sechste Person sieht es. Das Spannende ist aber, dass gleichzeitig die Personen sagen, das Führungsklima wird in über 85% der Fällen als negativ gesehen. Das bedeutet, dass man nicht vielleicht unmittelbar immer eine Führungskraft hat, die als toxisch gesehen wird, als negativ gesehen wird. Sobald aber eine Führungskraft in der Organisation wirkt, strahlt es irrsinnig stark aus. Ja. Und über 85% bedeutet, dass der Effekt von negativ wirkenden Führungskräften sehr groß ist. Das heißt, man ist sich vielleicht als Organisation, als Unternehmen gar nicht klar, dass wenige negativ wirkende Personen einen großen Effekt haben können.
Das schlägt sich dann auch nieder auf die Mitarbeiterzufriedenheit in erster Linie, aber natürlich passieren dann manchmal Kündigungen aus diesem Grund oder sehr häufig aus diesem Grund.
Natürlich, und das kann auch einfach dazu führen, dass die Produktivität, die Leistung und am Ende des Tages auch die Ergebnisse des Unternehmens nicht mehr passen. Ja. Und man sieht vielleicht gar nicht, woher das herkommt. Ja. Weil wir haben ja schon vorher angesprochen, auch möglicherweise narzisstisch ausgeprägte Persönlichkeiten werden ja vielleicht speziell als Führungskraft gar nicht negativ gesehen, weil die können natürlich sehr charismatisch wirken, sie können sehr engagiert wirken, sie können auch durchaus gut bei Projekten abliefern beispielsweise. Ja. Das heißt, die Resultate müssen ja hier nicht schlecht sein. Ja. Was hier negativ wirkt, ist das Auftreten der Person, der Führungskraft und der indirekte Effekt. Ja. Und das ist für ein Unternehmen sehr schwer greifbar möglicherweise.
Und auch sehr kurz gedacht vermutlich, weil dann natürlich langfristig auch Mitarbeiterinnen verloren gehen und langfristig ein Schaden am Unternehmen entsteht.
Richtig, und es ist eine Aussage in der Studie der Universität Bielefeld, dass eine einzige schlechte Führungskraft eben dazu führen kann, dass die gesamte Spitze schlecht dasteht. Ja, und da gibt es dann so Themen wie auch Schockstarre. Ja. Man wartet einfach, bis die sagen, schlechten Führungskräfte endlich gehen. Die Organisation ist aber irgendwo paralysiert, ja, kommt nicht weiter. Und das ist natürlich ein sehr großes Risiko.
Warum denkst du, aus deiner langen Konzernerfahrung passiert das, dass eine Organisation wie paralysiert ist, und nicht ins Handeln kommt, obwohl es schon ins Bewusstsein dringt, dass da ein problematisches Führungsverhalten gegeben ist.
Ja, die Frage ist, ob das wirklich so klar und bewusst ist. Ja. Und ich denke, dass schon die Wahrnehmung und letztendlich auch die Einschätzung der Führungskräfte als anderes ein leichtes Unterfangen ist. Und es ist möglicherweise auch hier einfach zu wenig Fokus drauf, nicht nur das Was, die Zielerreichung zu bewerten, sondern auch das Wie. Also wie handeln dann konkret Führungskräfte, auch reinzuschauen, was sagen da eigentlich die Teams dazu. Und hier braucht es einfach Fokus und Zeit. Ja. Und es braucht eine sehr umfassende Wahrnehmung, wie Personen wirklich agieren. Ja.
Aus psychotherapeutischer Sicht erschreckt mich das schon sehr, wenn ich das lese in der Studie, dass 85% der Menschen oder 86% der Menschen angeben, dass sie in einem schlechten Arbeitsklima arbeiten. Ja. Da ist man 8 oder mehr Stunden am Tag anwesend. Das kann eine ganz große Auswirkung haben, nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern wirklich auf die psychische Gesundheit. Ja, das ist, finde ich, eine sehr erschreckend hohe Zahl. Ja.
Ist es. Und um auf den Punkt zurückzukommen, es ist schon die Frage, wie Unternehmen auch mit den Signalen aus der Organisation wirklich umgehen. Ne? Wir kennen zum Beispiel einen Fall, da war es so, dass eine Führungskraft das Unternehmen verlassen hat, ist eine neue Führungskraft gekommen. An sich die Team-Performance, also die Leistung kurzfristig, hat durchaus noch gestimmt. Das heißt, die Führungskraft hatte an sich im Level darüber an sich das Image eines Machers, einer Person, die etwas durch- und umsetzen kann. Es war aber gleichzeitig so, dass die Beziehungsebene im Team leider Gottes nicht optimal war. Das heißt, das Führungsverhalten, insbesondere die Arbeit mit dem Team, war für das Team sehr belastend. Das Unternehmen hat zwar dann eine Umfrage gemacht im gesamten Unternehmen, wie die Zufriedenheit ausschaut, und konkret in diesem Team waren die Ergebnisse entsprechend schlecht. Ja. Der Punkt war aber, man hat dann als Unternehmen auf dieses negative Feedback, was das Wie, was die Beziehungsebene betrifft, nicht reagiert. Ja. Die Essenz und dann die Folge war natürlich, dass die Personen erstens einmal innerlich gekündigt haben und im zweiten Schritt, nachdem sie einfach nichts getan hat, begonnen haben, auch zu wechseln zu gehen.
Da gibt's ganz offensichtlich keine Instrumente, keine Vorgangsweise in Organisationen. Wie geht man um mit solchen Situationen? Eine Führungskraft ist erfolgreich am Papier, bringt Ergebnisse, ist aber sozial problematisch und Mitarbeiterinnen leiden darunter. Das dürfte eine sehr schwierige Situation gewesen sein, die die Organisation dann handlungsunfähig gemacht hat.
Richtig, also und hier kann man festhalten, dass das Was in der Beurteilung wesentlich stärker war als das Wie. Und man hat einfach die Signale, die durchaus vorhanden waren, einfach nicht aktiv genug wahrgenommen und damit effektiv was getan. Weil die entsprechende Reaktion, die passend gewesen wäre, wäre natürlich die Führungskraft darauf anzusprechen, auch zu überlegen, wie kann man das gemeinsam lösen, weil ja auch der Führungskraft als Person ja auch das vielleicht gar nicht klar sein muss. Ja. Das ist ja auch die eigene Wahrnehmung als Führungskraft, ist ja auch entsprechend schwierig. Und auch hier kann man natürlich als Organisation unterstützen, dass hier die Selbstwahrnehmung natürlich auch steigt. In dem Fall beides nicht passiert und entsprechend negative Konsequenzen.
Da müsste es auch eine neue Kompetenzdefinition geben, was Führung betrifft. Nämlich auch eine, die gezielt drauf schaut, wie menschlich ist die Führung, wie toxisch ist sie möglicherweise und wie definieren wir auch dieses Toxische?
Genau, also wir haben ja am Anfang ja einige Indikatoren genannt, was so toxische Elemente sein können. Und natürlich kann man drumherum auch aufbauen, was davon ist wirklich ein No-Go in der Organisation. Ja? Worauf schaut man dann wirklich? Und wie gesagt, noch einmal, das Feedback wirklich einzuholen, ist ein wesentlicher Bestandteil dahingehend.
Manches wird ja auch als normal wahrgenommen werden. Ne? Wenn man selber irgendwie groß geworden ist in Organisationen und vieles schon selber erduldet hat sozusagen, dass man das dann auch als normal wahrnimmt. So, man hat selber ausgehalten, werden es die anderen auch aushalten, wo es dann wirklich oft eine Bewusstwerdung braucht, dass das eigentlich was ist, das auch Stress erzeugt und wahrscheinlich auch Ressourcen bindet, die dann nicht zur Verfügung stehen in anderen Bereichen.
Genau, das kommt eher auf ein Thema zurück, das wir schon früher immer wieder angesprochen haben. Es braucht einfach den Fokus und die Zeit für die Wahrnehmung und man startet immer bei sich selbst. Die Selbstwahrnehmung ist ein wichtiger Punkt und auch in der Organisation die Wahrnehmung von dem, was wirklich vorgeht, was passiert, ist ganz wichtig. Und da ist auch entscheidend, ich kenne natürlich in vielen Jahren viele Tools, viele Prozesse, ja, die alle ihre Berechtigung haben und wo überall in der Regel gute Ideen dahinter stehen. Ja. Punkt ist allerdings nur, das macht man ja deswegen, um nicht einen Prozess abzudecken, sondern bestimmte Ziele zu erreichen. Ja. Und ich habe schon vorher angesprochen, wenn meine MitarbeiterInnen Befragung macht beispielsweise und da kommen bestimmte Dinge raus, ja, man adressiert aber das nicht, ja, was werden die das nächste Mal tun? Die werden entweder hergehen und sagen, gut, ich schreibe dann irgendwas rein, ja, es passiert eh nichts damit, oder sie machen nicht mehr mit oder schreiben halt irgendwas anderes. Ja. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn man solche Prozesse macht, dass man dann wirklich mit denen aktiv arbeitet, weil sie können sehr viel wertvolle Informationen liefern. Wenn man es nur fürs Papier und für Checklisten macht, könnte man es auch gleich bleiben lassen.
Ja, da sind wir wieder bei der Vertrauenskultur und wie wichtig es ist, sich die aufzubauen.
Richtig.
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, wie wird man eine toxische Führungskraft? Mhm. Da haben wir schon angesprochen, es gibt gewisse Persönlichkeitsstrukturen, wie zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder auch andere wirklich Persönlichkeitsstörungen, die im klinischen Bereich angesiedelt sind. Mhm. Da muss man sagen, da ist auf jeden Fall in Verantwortung der Organisation da einzugreifen, ja? Mhm. Zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass über ein gewisses Maß egozentriert gehandelt wird. Mhm. Dann gibt's aber so viele andere Führungskräfte, die prinzipiell ja nicht mit dem Vorsatz hineingehen, eine schlechte Führungskraft zu sein.
Ja, da würde ich auch sagen, das sind die meisten. Ja. Das genau. Wird niemand a priori sagen.
Genau, die vielleicht auch wirklich idealistisch reingehen in den Job und sich auch kümmern möchten um das Team und trotzdem gelingt es nicht. Ja. Mhm. Da ist, glaube ich, der Vergleich mit der Elternschaft gar nicht so unzulässig. Ja. Es will niemand eine schlechte Mutter sein, es will niemand ein schlechter Vater sein und trotzdem unter Stress kommt man in Situationen, in die man eigentlich nicht rein möchte. Mhm. Man hat eine eigene Lebensgeschichte, die zu Handlungen führen kann, die man eigentlich gar nicht gut bewertet. Mhm. Und ähnlich ist es in einer Führungsposition, wo man natürlich auch mit Druck, mit Stress in Muster hineinfällt, die einem vielleicht selber gar nicht behagen.
Genau, das heißt, da passieren manche Dinge einfach, obwohl sie vielleicht gar nicht negativ gemeint sind. Ja? Und trotzdem kann der Effekt natürlich ein sehr destruktiver sein. Ja?
Genau. Und da ist es auch so, wie man mit Eltern arbeiten würde in so einem Fall. Ja, man würde sagen, Reflexion, einmal rausnehmen aus der Situation, mit jemandem besprechen, vielleicht die eigene Handlung mit einem Profi reflektieren. Ja, und das sollte auch in der Führung viel mehr passieren. Diese richtig. Reflexion, dieses sich einmal rausnehmen und auch einmal fragen. Die Teammitglieder.
Ja, und wichtig ist halt auch eine Kultur, wo das einfach möglich ist, ja, möglichst angstfrei auch möglich ist, ja. Weil Angst kann natürlich ein Faktor bei allen Beteiligten sein, auch der Führungskraft natürlich, ne. Und es ist halt wichtig, wenn man idealerweise eine Kultur hat, wo man dann auch wirklich Zeit, Raum und die Möglichkeit hat, sich über diese Aspekte auszutauschen, auch zu reflektieren. Das ist ganz entscheidend. Und das ist sicherlich ein Thema, was eine Organisation anbieten kann. Das andere, was man natürlich aber schon sagen muss, als Organisation ist wichtig, auch zu definieren, was ist eigentlich die Erwartung von einer Führungskraft, ja? Was sind Dinge, die man möchte, die man gegeben voraussetzt. Es zahlt sich aber auch aus, ganz klar auszusprechen, wo ist die rote Linie, also welcher Verhalten wird von einer Führungskraft einfach grundsätzlich nicht mehr toleriert und akzeptiert, ja? Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man beim ersten Verstoß dagegen gleich Führungskraft natürlich raushauen muss oder eliminieren muss. Es gibt aber natürlich schon einen Anhaltspunkt, auch hier, wenn die rote Linie mal überschritten wurde, einfach mal zu diskutieren und das ganz klar zu machen und auch über die nächsten Schritte zu sprechen, damit man auch hier auch diese Verantwortung einfordert. Ja, weil der Effekt, wie wir schon angesprochen haben, von toxischer Führung ist ein großer.
Und nicht ganz zu vernachlässigen, hier auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, wenn es da wirklich darum geht, dass Menschen belastet werden im Unternehmen.
Genau, richtig. Das ist eine ganz weitreichende Pflicht jedes Arbeitgebers. Wenn wir von der Organisation aus gehen auf die Einzelperson, weil von toxischer Führung sind die Personen betroffen. Was nimmst du in deiner Praxis wahr? Wie äußert sich das zum Beispiel?
Das äußert sich natürlich sehr unterschiedlich, weil natürlich, wie wir schon angesprochen haben, toxisches Führungsverhalten viele Gesichter haben kann und weil auch die Menschen sehr unterschiedlich sind, die davon betroffen sind. Was ich wahrnehme, ist, dass ein toxisches Klima eine vorhandene psychische Disposition sehr anstoßen kann. Ja? Wenn jemand dazu neigt, Selbstwertthemen zu haben, kann dieses sehr befeuert werden durch ein toxisches Klima, so dass der Selbstwert dann immer schlechter wird und dann auch depressive Symptome eintreten, wenn jemand zu einer Angst neigt, dass dann die Angsterkrankung manifest wird. Und nicht zuletzt ist es einfach auch eine Stressbelastung, die bei der Burnout-Entstehung auch eine entscheidende Rolle spielen kann und auch häufig spielt.
Hast du in deiner Praxis einen konkreten Fall, den du auch bisschen beschreiben möchtest, was es dann mit den Einzelpersonen machen kann?
Mir fällt ein, zum Beispiel ein junger Akademiker, der in seinem zweiten Job war. Der erste Job war eher kurz. Das war sozusagen der erste richtige Job, wo er richtig so seiner Qualifikation entsprechend eingesetzt war und eine Führungskraft hat, wo er immer das Gefühl gehabt hat, die traut mir sehr wenig zu. Mhm. Wo er einfach immer das Gefühl gehabt hat, die beobachtet mich, die schaut, wie lang bin ich online, die gibt mir keine fordernden Aufgaben, ich muss ja sogar manchmal nachlaufen, dass sie mir Aufgaben gibt, und das Selbstbewusstsein einfach immer mehr gesunken ist. Ja, der ist dann oft gesessen in der Therapiestunde und hat sich gefragt, ob er überhaupt geeignet ist für diesen Job.
Klingt ein bisschen wie ein Fall von Überwachung, fehlendem Vertrauen und auch so Mikromanagement.
Ja, genau. Und das hat sich dann schon eine Zeit lang hingezogen, bis er diesen Schritt gemacht hat, dass er das Führungsverhalten der Vorgesetzten auch einmal hinterfragt hat. Ja.
Ja.
Da hat es eine depressive Symptomatik gegeben, die eben verstärkt wurde durch diese ganze Situation und der sehr lang in dem Zustand geblieben ist, dass er an sich gezweifelt hat. Ja. Hm. Das Selbstwertgefühl gesunken, dadurch die Depression wieder verstärkt. Mittlerweile ist es so, dass er zur Handlungsfähigkeit zurückgefunden hat, dass er aktiver ist, dass er auch seine Chefin wirklich aktiv anspricht. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied, ja, da nicht zu verbleiben in dieser Resignation. Ja.
Mhm. Das heißt, es zeigt sich in unterschiedlicher Art und Weise. Du hast eh schon angesprochen, hier haben wir es mit einem Fall zu tun gehabt, wo es in die Richtung, also Vertrauen, Mikromanagement gegangen ist von der Ausprägung vom Führungsverhalten. Und es braucht dann natürlich auch einen Prozess, um hier sozusagen wieder reinzufinden in die Spur.
Ja, und hätte der Klient keine Begleitung gehabt, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann einfach auch eine große Resignation eingetreten wäre, wo er vielleicht dann auch gekündigt hätte, aber mit einem sehr schlechten Selbstwertgefühl dann in den nächsten Job gegangen wäre.
Genau, und das zeigt auch einen Punkt an, dass, das war auch eine Aussage der Studie der Universität Bielefeld, ist, dass das Aufbauen von arbeitsfähigen Beziehungen sehr lang dauern kann, aber dass sie sehr schnell zerstörbar sind. Ja. Und wenn einmal die Beziehung zerstört ist, also im Einzelnen, aber natürlich auch im Unternehmen, dann braucht es wieder sehr viel Fokus und sehr viel Zeit, bis das wieder wachsen kann. Ja. Und im Einzelnen ist es deinem Klienten gelungen, wieder sozusagen Schritt für Schritt in einen positiven Prozess zu gehen. Aber das ist natürlich ein großes Risiko für Unternehmen bei dem Thema toxische Führung generell, dass man sehr schnell Dinge zerstören kann und eigentlich wenig Personen braucht, um Dinge zu zerstören. Danach aber wieder positiv aufzubauen, kann einen sehr langen Prozess mit sich bringen.
Das würde eigentlich dafür sprechen, dem Thema eine hohe Priorität einzuräumen.
Absolut. Du hast ja schon vorher angesprochen, das Thema die große Resignation, die passieren kann. Und das ist auch ein Thema, das in den USA insbesondere in den letzten Monaten sehr intensiv diskutiert wurde, The Great Resignation. Und hier gibt es die zweite Studie, die wir kurz ansprechen möchten. Die wurde vom MIT Sloan durchgeführt und gibt sehr interessante Resultate, weil man hat sich im Prinzip angesehen, dass Anfang 2021 über 40% aller Angestellten in den USA nachgedacht haben, den Job zu wechseln. Und zwischen April und September 2021 es über 24 Millionen tatsächlich gemacht haben. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, das ist natürlich nicht nur alles Kündigungen der Arbeitnehmerseite, sondern auch natürlich Kriseneffekte und in den Branchen unterschiedlich ausgeprägt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, eine große Welle an Jobveränderungen. Und diese Studie vom MIT Sloan hat sich angeschaut, wie ist jetzt eigentlich der Effekt der toxischen Kultur oder was sind eigentlich die Treiber, warum Personen hier eigentlich Job wechseln. Und da gibt es sehr interessante Punkte in dieser Studie. Ein ganz wesentlicher Punkt war, man hat sich die ursprüngliche Hypothese angesehen. Ja. Die ursprüngliche Hypothese war, Krise, stressbedingt, in manchen Branchen sehr viele Wechselwillige aufgrund von Überarbeitung, aufgrund von Burnout-Systematik möglicherweise. Und dementsprechend ein zu wenig an Bezahlung. Ja. In dieser Studie ist jetzt diese Hypothese nicht widerlegt worden. Also das ist ein Faktor und du hast ja schon angesprochen, auch Burnout als Thematik ist nach wie vor ein ganz wesentlicher Punkt. Man hat aber herausgefunden, dass der größte Faktor, warum Personen wechseln von sich aus, die toxische Unternehmenskultur ist und die toxische Führung. Und das ist ein Faktor von über 10 stärker als rein die Wichtigkeit einer fairen Bezahlung, einer fairen Kompensation. Das heißt, ein sehr großer Indikator, wie stark toxische Führung Jobwechsel antreiben kann, bewegen kann. Ja. Und speziell in den USA einer der größten Faktoren, die man weiternehmen muss. Andere Faktoren, die auch noch wichtig sind, um das nur anzusprechen, Jobunsicherheit, Reorganisationen oder auch die fehlende Anerkennung, auch ganz wesentliche Treiber, wie wir in früheren Podcasts aber schon angesprochen haben. Aber mit der Faktor, der am größten wirkt, wirklich die toxische Unternehmenskultur.
Was auch in der Studie ersichtlich war, ist, dass diese Great Resignation gleichermaßen Blue-Collar- und White-Collar-Workers betrifft. Das heißt, nicht nur Akademikerinnen, sondern auch Arbeiterinnen. Und das ist was, das unserer Ansicht nach eine sehr unterbewertete Tatsache ist. Ich merke auch in der Praxis, dass Arbeiter sehr selten zu mir kommen. Da sage ich bewusst auch Arbeiter männliche Form, weil doch Arbeiterinnen ein bisschen mehr kommen, aber häufig einen längeren Weg haben, ja. Da ist es einfach noch nicht so im Bewusstsein drinnen, dass man sich Unterstützung suchen kann. Das ist dann oft der Weg über einen Hausarzt, der dann irgendwann zum Psychiater überweist und dann irgendwann zur Psychotherapie. Das heißt, Personen aus der Arbeiterschicht haben einen viel längeren Weg durchwegs, bis sie dann zur Hilfe kommen. Und das ist speziell im Arbeitsleben sicher noch ein viel zu wenig beachteter Punkt.
Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen. Also man kommt in der Diskussion sehr oft aus der Welt raus, die man vielleicht selbst kennt, ja. Bürojobs, man hat hier vielleicht eine beratende Rolle, eine administrative oder eine Leitungsrolle. Und da kennen wir natürlich die Themen wie Stress, Überlastung und dergleichen. Und auch das Element toxische Kultur ist natürlich im Zuge des New Work hier ein Thema. Aber da muss man extrem aufpassen, dass man hier auf weite Teile der Arbeitnehmerschaft nicht vergisst. Und das sind die Arbeiter, ja, in unterschiedlichsten Levels. Und in manchen Organisationen ist der Anteil der Arbeiterinnen, der Arbeiter ja einiges höher als der Angestellten. Ja. Also auch in früheren Unternehmen, wo ich tätig war. Und da ist ganz wichtig, auch das Thema toxische Führung nicht nur auf die Angestellten zu beschränken, sondern das sehr weit und breit zu sehen. Das ist ein wichtiger Teil von Organisationen, der sehr leicht übersehen wird.
Das weiß ich auch aus meiner Tätigkeit in der Beratung von Arbeitslosen, dass Personen, die nach einer Kündigung in die Arbeitslosigkeit gekommen sind, aus einem Arbeiterdienstverhältnis oft sehr viele Kränkungen erlebt haben, dass da sehr viel auch auf der emotionalen Ebene passiert ist und das sehr den Wiedereinstieg erschwert hat, weil das auch für die Psyche eine große Belastung darstellt.
Das heißt, wenn man das Thema toxische Führung und toxische Kultur ernst nimmt, dann wirklich ganzheitlich, egal ob Arbeiter, Angestellte, es ist ja ein Thema, das wirklich alle Bereiche des Unternehmens an sich berührt.
Das ist sicher noch eine Aufbauarbeit, das auch hineinzutragen in alle Bereiche des Arbeitslebens, so weg von der New Work-Bewegung, wirklich in alle Bereiche hineinzutragen.
Absolut.
Zusammenfassend kann man sagen, es ist ein Thema, das langsam ins Bewusstsein kommt. Es ist aber auch ein Thema, das noch viel differenzierter betrachtet werden sollte, die verschiedenen Formen der toxischen Führung auch noch besser wahrgenommen werden sollten und auch die verschiedenen Arbeitnehmerbereiche, Branchen, Schichten, die da noch unterbewertet sind, die auch einfach in den Fokus genommen werden sollten.
Genau, und was man in den beiden Studien sehr eindrucksvoll sieht, ist, dass die Auswirkungen von toxischer Führung wirklich gewaltig und groß sind. Und das ist ein anderer Punkt, der vielleicht noch gar nicht so drastisch gesehen wird, aber allein die Aussage, dass eine negative Führungskraft erreichen kann, dass Führung per se in einer Organisation schon negativ gesehen wird, ist schon gewaltig. Und auch der Punkt, den wir in der amerikanischen Studie gesehen haben, dass das Thema toxische Kultur mit Abstand der größte Treiber von Veränderungen ist, ist ein zweiter wichtiger Punkt. Das heißt, es ist hier sehr viel Risiko für Organisationen drin, auf der anderen Seite sehr viel Möglichkeit drinnen, wenn man das Thema Kultur wirklich aktiv weiternimmt und steuert. Das heißt, als Organisation ist man mit Sicherheit gefordert, alle Themen wirklich sehr groß und breit anzugehen und individuell dann wirklich zu überlegen, was kann man tun, was ist für uns okay, was nicht, wie können wir das angehen.
Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, hoffen, dass wir im Gespräch bleiben und dass Sie auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind.
Na, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Auf Wiedersehen.